dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Matthias. Die Zeit brachte eine Woche vor Weihnachten ein Video-Interview mit dem Astrophysiker Heino Falke zu der Frage, gibt es Gott? Lesern des Atheist Media Blogs ist Falke bekannt aus Artikeln wie Heino Falke, Naturgesetze sind Schöpfungsworte. Astrophysiker Falke, Glaube und Naturwissenschaft ergänzen einander. Astrophysiker Falke, ohne Gott ergibt die Welt keinen Sinn. Astrophysiker Falke, Atheisten haben Unrecht. Astrophysiker Falke, gottlose Physik ist für mich nicht möglich. Astronom, gottlose Physik ein Unding heutiger Zeit. Gott spricht auch durch Wissenschaft. Physiker, der Blick in den Himmel weist auf die Existenz Gottes hin. Falke ist also einer dieser Apologeten, die ihr wissenschaftliches Renommee dazu benutzen, ihren Glauben zu propagieren. Christian, was meinst du dazu?
Ich glaube, er ist damit in der absoluten Minderheit unter den Physikern, denn die Physiker, die ich kenne und ich getroffen habe und von denen ich jemals gehört habe, sind fast alles Atheisten. Es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Physiker. Mir fallen da nur zwei ein, Lesch und Falke.
Also ich war diese Woche war ich bei einem Vortrag von einem Nobelpreisträger. Ne? Also der war auch Physiker, also der war jetzt irgendwie Quantenphysiker. Aber der hat Gott nie erwähnt. Nur so zur Info. Nee, also meine Frage an dich, Christian, ging nur dahin. Du bist ja auch Professor, aber der Unterschied ist eben, wenn du argumentierst, dann spielt das ja keine Rolle. Wenn du jetzt irgendwie über dein Weltbild argumentierst, dann sagst du ja nicht, ich als Informatiker bin Atheist oder irgendwie sowas.
Ja.
Ne? Wollte da nur schon mal so Einwände vorwegnehmen, dass wir dich ja auch hier haben. Als Astrophysiker ist Falke offenbar auch ernst zu nehmen. Er war wohl maßgeblich oder federführend an dem ersten Foto eines schwarzen Loches beteiligt und hatte vorher schon vorausgesagt, wie das aussehen müsste. Ja, Frage in die Runde. Habt ihr das Interview gesehen oder gelesen?
Ich habe die Textversion gelesen, auch mehrfach gelesen. Ich habe es ja auch dann bei der Zeit kommentiert und ich fand es sehr ärgerlich, weil er allen Fragen ausweicht und nur so geraunt hat und weil er, wie der Lesch, aus seinem wissenschaftlichen Fundus gar nicht schöpft. Und deswegen ist es für mich eine Mogelpackung.
Er kann da auch gar nicht draus schöpfen, weil es da nichts zu schöpfen gibt aus seinem wissenschaftlichen Fundus. Und vor allen Dingen braucht man auch sehr viel Fantasie, da immer alles hinein zu interpretieren, dass es einen Schöpfer gibt.
Falkes Doppelrolle. Ein Punkt, der für mich neu war und der auch nur in dem Video vorkommt, aber nicht in dem schriftlichen Interview, ist, dass Falke Prädikant ist. Das ist so eine Art Laienpastor in der evangelischen Kirche, der nicht Theologie studiert hat, aber predigen darf, taufen, bestatten, trauen, Abendmahl feiern. Hat überlegt, ob wir die Folge nennen, Prädikant wertlos. Habt ihr dazu Anmerkungen? Wusstet ihr das?
Ja, und Matthias, auf YouTube ist der auch in dieser Rolle präsent. Man kennt ja so viele Videos von so Großkirchen, wo dann so sportlich gestellte Mit-40er tolle Reden halten und so weiter, ne, mit Headset statt Rednerpult. Richtig modern und er ist einer von diesen.
Mein Eindruck war, nachdem er jetzt als Astrophysiker ein gefragter Gast in den Medien ist, will er das zur Werbung für seinen Glauben benutzen. In dieser Doppelrolle versucht er jetzt, seinen Glauben mit der Naturwissenschaft in Einklang zu bringen, mit katastrophalen Ergebnissen.
Ist auch ein Trick, den wir natürlich in der Physik oft anwenden, dass wenn wir irgendwas nicht genau wissen, dass wir da ein X hinschreiben oder ein Alpha oder ein Parameter und der muss dann gefüllt werden. Also da ist irgendwas, irgendein Effekt, ja, der hat eine bestimmte Stärke, der kriegt dann dieses X oder dieses Alpha hingeschrieben und dann muss ich einfach nur messen, was das ist, aber wie genau das entstanden ist, weiß ich nicht.
Er vergleicht hier seinen, sagen wir, gläubigen Ansatz, Ramona, da gibt es was im Universum, was ich nicht weiß, damit, dass man eine unbekannte innere Gleichung hat. Ich finde das absurd. Vor allem, es gibt ja gar keine Gleichung in der Physik, wo Gott fehlt. Und wenn du X irgendwo einsetzt, dann musst du ja auch dann irgendwie so eine Art Operatoren haben, also so Multiplikation oder so, das weiß er ja alles nicht. Da habe ich den Eindruck, er denkt jetzt als Theologe und sagt, ich werde als Astrophysiker gefragt. Und jetzt versucht er da irgendwie so Beispiele zu finden, wie er seinen Glauben naturwissenschaftlich erläutern kann. Aber das bricht sofort zusammen, wenn man das kurz hinterfragt.
Also da möchte ich zwei Sachen kurz anmerken. Und zwar erstens mal, er sagt, dieses X steht für erstmal irgendwas. Man weiß nicht, wofür es steht. Deswegen ist es ja ein X. Ja? Aber Gott ist ja nicht einfach nur irgendwas, sondern Gott ist ja sehr konkret. Und gerade seine Vorstellung von Gott ist höchst konkret. Wie später, das werde ich jetzt nicht vorgreifen, wird er das ja klarstellen. Ne? Also für ihn ist ja Gott nicht irgendwie nur so eine schwebende Energiewolke, ne? Sondern dieser persönliche Gott. Und deswegen hinkt dieser Vergleich hier zu stark. Und zweitens, er sagt, also das ist ja im Grunde dieses Lückenbüßer-Gott-Ding, dass man jetzt einfach irgendwie nicht weiß und dann stecken wir Gott rein. Und er hat dann einen cleveren Twist. Und zwar sagt er, das ist eben nicht der Lückenbüßer-Gott, weil das ist nämlich gar keine Lücke, die wir irgendwie füllen können, sondern es gibt Lücken, von denen wir wissen, dass wir sie überhaupt nie füllen werden. Beispielsweise die Frage, wie viele Sandkörner gibt es auf der Welt? Das hat zwar eine Antwort, aber wir wissen, dass wir es nie rauskriegen. Und er sagt jetzt, es geht um solche Dinge, wo wir nicht nur die Antwort nicht wissen, sondern wir wissen, dass wir die Antwort nie kriegen werden. Und deswegen ist es kein Lückenbüßer-Gott. Und das ist natürlich völlig bescheuert, weil er ja über diese Dinge viel zu wenig weiß, dass er da so genaue Aussagen drüber treffen kann, ob man es jetzt rauskriegen kann oder nicht. Vielleicht kriegen wir es ja raus. Sein schwarzes Loch hat er ja auch rausgekriegt, obwohl es niemand gedacht hätte, dass es geht.
Und der nächste dumme Vergleich, das war der Moment, wo ich dachte, wenn ich versuche, das in meinen Worten wiederzugeben, das glaubt mir keiner. Menschen als Messgeräte für Gottes Erfahrung und die Bibel als peer-reviewte Literatur. Achtung.
Menschen sind sozusagen Detektoren, Experimente für Gottes Erfahrung. Und es reicht da oft nicht eine einzige Erfahrung aus, sondern ich brauche, wie in der Wissenschaft auch, ein großes Sample, mehrere Messungen. Und eine Region wie die christliche oder die jüdische, die hat halt viele Messungen gemacht, viele Menschen, die Erfahrungen aufgeschrieben haben, die dann diskutiert wurden. Und dann gab es Peer Review sogar. In der Bibel sind viele Artikel, wissenschaftliche Artikel über Gott, so kann man es beschreiben. Und da kam auch nicht jeder Artikel rein, ja, sondern nur die, die sich irgendwie bewährt haben.
Ja gut, mir kommt es mehr so vor wie Leute, die sich die Resultate, die sie gerne hätten, erfinden und das dann irgendwie durch die Peer Review durchrutscht. Und solche Sachen, die er hier anspricht, insbesondere Peer Review oder so, ich glaube, das sind Sachen, die die neuen Atheisten so vor 20 Jahren mal ein bisschen gepusht haben in der Diskussion, wenn es um Belastbarkeit geht und die jetzt auch die Christen irgendwann einige Generationen später aufgenommen haben. Habt ihr noch Anmerkungen hierzu?
Wenn die Menschen wirklich Detektoren wären für Ereignisse, dann müsste er als Physiker sich mal fragen, wieso man an verschiedenen Orten des Planeten verschiedene Götter gemessen hat. Denn das machen wir im Segment Gottheit der Sendung. Wir haben bis jetzt von den originalen Göttern, die nicht durch Mission weiterverbreitet worden sind, ja, nur ungefähr Übereinstimmungen gefunden. Es war nicht immer alles gleich, es war immer alles unterschiedlich, unterschiedliche Storys. Und die Storys sind ja immer sehr wichtig gewesen für das eigene Handeln. Das heißt, Menschen sind offensichtlich nicht in der Lage, Götter richtig und zu detektieren, wenn man das nimmt. Und das Zweite ist, das Peer-Review-Verfahren kann man im Christentum nun wirklich nicht sagen. Denn wir wissen, bei Peer-Review wird zwar anonyme Autoren, aber wir haben auch anonyme Evangelien, aber nur weil die Erfinder wahrscheinlich sich dafür geschämt haben und hinterher man alles erfunden hat. Wir wissen von den christlichen Texten, dass sie größtenteils erfunden und gefälscht worden sind und können das auch nachverfolgen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man von einem wissenschaftlichen Artikel verlangt, wo man alle Daten klarlegt, wo, wenn ein Fehler gefunden wird, die Autoren den Artikel zurückziehen und wenn sie das nicht machen und irgendein Fehlverhalten haben, irgendein Plagiat zu haben oder irgendetwas falsch geschrieben werden, dann werden die aus der Community rausgeworfen. Das Christentum hat auch Leute aus der Community rausgeworfen, aber das völlig wahllos und je nachdem, welche politische Strömung gerade das Sagen hat. Der arianische Glauben wurde nicht deswegen abgelehnt, weil er durch ein Peer-Review-Verfahren als falsch dargestellt worden ist, sondern weil irgendwann einmal der Kaiser katholisch war und gesagt hat, das gilt nicht mehr. Also, dass ein Wissenschaftler dieses völlig zufällige und politisch motivierte Finden von religiösen Texten vergleicht mit einem Peer-Review-Verfahren, da müsste man sich entweder fragen, ob seine Artikel richtig peer-reviewed sind oder ob dieselbe Sorgfalt wie religiöse Texte an den Tag gelegt hat oder, und das ist vielleicht die beste Erklärung, ist, er hat keine Ahnung, wie religiöse Texte entstehen und sich weiterentwickeln. Und kennt auch keine Geschichten, wie zum Beispiel von Joseph Smith, wie religiöse Texte nachweislich erfunden worden sind. Als Wissenschaftler kräuselt mir alles nach oben, also die Fußzehen und die Haare und ich weiß auch nicht, die... Das ist schlimm.
Also Herr Falke sagt auch in dem Interview, dass die Evangelien Augenzeugen der Berichte der Apostel wären. Damit käme er noch nicht mal in der Theologie durch die Peer Review durch. Das glaubt kein ernstzunehmender Neutestamentler.
Und er hat gesagt, dass er diesen Augenzeugenberichten, die aber keine sind, weil man sie ja gar nicht kennt und nicht befragen kann, dass er denen glaubt. Ne?
Ja.
Ich will nochmal anschließen auf das, was der Christian gerade gesagt hat. Also ich meine, natürlich sind die Rollen jetzt hier bei uns klar verteilt. Ne? Christian ist der Wissenschaftler und speziell ich kann jetzt nicht so tun, als hätte ich davon irgendwie Ahnung. Aber man kriegt ja auch einiges mit, wenn man ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und das kann ich bei mir durchaus sagen. Also ich finde, für einen Wissenschaftler müsste doch eigentlich die wissenschaftliche Methode einen großen Wert haben. Das ist so eigentlich die Kathedrale des Wissenschaftlers. Die wissenschaftliche Methode, sie einzuhalten, sie auch nach vorne zu bringen und so weiter. Was sagt denn die wissenschaftliche Methode? Christian hat schon so ein paar Sachen gerade gesagt. Wiederholbarkeit, Intersubjektivität, Verifizierbarkeit, das Rausrücken von Daten, dass andere das nachvollziehen können. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es nicht wissenschaftlich und dann kann er nicht sagen, die Evangelien oder die Bibel gleicht wissenschaftlichen Berichten über Gott. Das ist einfach sachlich falsch, das ist der falsche Begriff. Christian nickt mit dem Kopf, das will ich also hier den Zuschauern berichten. Ne? Und dann sagt er, ja, dann kann man ja gucken, was sagen denn diese Berichte über Gott? Diese Berichte über Gott sagen im ersten Buch, wo wir Gott direkt vorgeführt bekommen, er wäre auf einer Wolke herabgeschwebt, in der Szene, wo er die 10 Gebote übergibt. Dann heißt es, er wäre den Israeliten als Feuersäule vorweggezogen, ne, um da immer ein paar Kilometer vorne wegzuziehen, um da die Lage zu erkunden, so ein Quatsch. Dann gibt es einen Bericht oder ein Gebot, eine Ermahnung, wo die Israeliten gerade so da durch die Wüste ziehen, sie möchten bitte ihre Häufchen, Kacke, ja, möchten Sie bitte aus Ihrem Lager nach draußen bringen und nicht da einfach, dass da irgendwo jetzt ein Häufchen liegt, weil Gott würde ja nachts durch das Lager schreiten und dann tritt er da vielleicht in so ein Häufchen rein. Ja? Das sind doch Märchen, das ist größter Blödsinn. Und ein letzter Punkt, weil ich noch 10 Sekunden habe. Er hat ja gerade eben gesagt in dem Zitat vorne, Gott steht als Platzhalter, ne? als ein X, als eine Variable, weil wir ja nicht wissen, was es ist. Und jetzt sagt er plötzlich, es gibt wissenschaftliche Berichte über Gott, also kann man das X ja doch füllen mit irgendwas. Also entweder das eine oder das andere.
Dieses Detektorbeispiel, das ist ja auch schon Schwachsinn, weil wir wären ja auch Gottesdetektoren, wir schlagen bloß nicht an. Ne? Und er guckt sich ja, er betrachtet ja nur die als Detektoren, die dann sagen, ich hab's gefunden.
Wir sind halt defekt. Ne?
Diese Doppelrolle von Falke, die führt dazu, weil er die Naturwissenschaft und die Religion irgendwie über beide behandeln will, dass er seine Vergleiche so dehnen muss, dass sie sofort zerreißen, sobald man mal kurz das hinterfragt. Ein anderer Effekt dieser Doppelrolle ist, dass, um nicht als totaler Depp dazustehen, definiert er ständig Dinge um. Das ist mir wirklich aufgefallen, wie kein vernünftiger Mensch sie umdefinieren würde, weil er seine Antworten sonst entweder nicht aufrechterhalten könnte oder müsste sie besser begründen. Der sagt zum Beispiel, natürlich gibt es Gott, weil es Gott ja als Wort oder als Vorstellung gibt hier.
Natürlich gibt es Gott. Und zwar in sehr verschiedensten Formen und Ausdrucksformen und auch in der, also das einfach nur als Vorstellung natürlich, als Wort gibt es das.
So meint doch keiner die Frage, gibt es Gott? Ne? Also nach der Logik, wenn ich jetzt immer fragen würde, gibt es dieses Wort? Dann wäre die Antwort ja immer ja, weil es das Wort ja gibt, sonst könnte ich es ja nicht fragen.
Und damit gibt es auch alle anderen. Das ist das Tolle. Es gibt nur den, es gibt jetzt alles. Es gibt auch das, was es nicht gibt.
Dann, er spricht ja immer von den Grenzen des Wissens und dann definiert er Glaube als Umgang mit Wissensgrenzen hier.
Glaube ist eigentlich die Art und Weise, wie wir mit dem unverfügbaren Geheimnis des Lebens umgehen.
Also es ist vielleicht eine Art, wie man mit so ungeklärten Fragen umgeht, aber nicht die Art. Ne? Wir können da anders mit umgehen. Wir können das auch mal stehen lassen oder erkennen, dass eine Frage gar nicht vernünftig gestellt ist. Ne? Und wenn er nach seinem Glauben gefragt ist, dann interessiert man sich doch nicht dafür. Er schwafelt rum. Was haben wir noch? Ach so, ihr werdet vielleicht etwas überrascht sein, was der Kernpunkt des Christentums ist.
Kernpunkt des christlichen Glaubens ist ja zum einen Gottes Allmacht anzuerkennen, Gott eben auch als etwas, ja, auch von der Natur zu trennen.
Ich weiß nicht, ich habe das im Glaubensbekenntnis nicht gefunden. Ne, da würde man ja denken, dass da so die Kernpunkte drinstehen. Ne, das, was er sagt, hat ja mit Christentum überhaupt nichts zu tun. Da könnte so ja jeder zweite Gott so beschrieben werden, getrennt von der Natur.
Und es ist auch interessant, dass er hier Gott gleich als etwas Unmögliches die Definition nimmt, die nicht in der Bibel ist, sondern dass er allmächtig ist und damit gleich einen unmöglichen Gott postuliert.
Was mir aufgefallen ist vorhin, dass er schon mal den Islam ausgelassen hat, obwohl das einer der größten Religionen ist auf unserem Planeten. Und wenn ich die wissenschaftliche Methode anwende auf seine Sprüche, die er da macht und was er denkt, dann sage ich, was soll das jetzt? Du kannst nicht auf der einen Seite in deinem Job die wissenschaftliche Methode anwenden. Und dann, wenn es um sein imaginäres Menschen geht, dann ist das alles weg.
Ich wollte noch was sagen zu dieser Kernfrage, ne, mit Allmacht und Naturwissenschaft und mit der Materie und dem Transzendenten und diesem ganzen Kuddelmuddel. Und zwar, glaube ich, hat er da mehrfach in diesem Interview davon gesprochen. Und man könnte sich jetzt mehrere Punkte raussuchen. Ich finde, hier passt am besten, dass er sagt, das hat die Naturwissenschaft überhaupt erst möglich gemacht, dass das Judentum und diese Gottesvorstellung, dieser Monotheismus und so weiter, dass man das Transzendente vom Immanenten trennt. Und jetzt fragt man sich, was soll das heißen? Und er meint damit, dass man sozusagen auf der einen Seite die Materie hat und auf der anderen Seite das Göttliche. Auf der einen Seite hat man die Kräfte, ne, und die Materie, auf die sie einwirkt und so weiter. Und da faselt er so ein bisschen so vor sich hin und er sagt halt, er hat die Naturgesetze, die sind völlig abstrakt, aber das ist kein Wegdrängen von Gott. Es ist nur ein schärferes Bild, das wir heute haben. Aber letztlich seine Kernaussage bleibt, dass durch diese Verfeinerung, durch dieses Gottesbild, die Naturwissenschaft erst möglich wurden. So, und meine Bewertung ist, dass natürlich die Atheisten, die das Gottesbild von vornherein gar nicht haben, dass die das Problem gar nicht auch haben, da jetzt irgendwas zu trennen und so weiter, und die machen einfach Wissenschaft. Oder man denke an die Antike, die ersten Versuche, Wissenschaft zu betreiben. Das war ja auch nicht abhängig von einem bestimmten Gottesbild, Matthias.
Falke, nehme ich immer so wahr, dass über ihn, also diese gottesrelevanten Sachen, eher so aus der evangelikalen Ecke kommen, aber natürlich auch schon aus so Mainstream wie hier der Zeit. Und er bringt aber auch die dümmsten Argumente so von so Hardcore-Evangelikalen, beispielsweise die Evangelien seinen Augenzeugenberichte. Und auch dieses unfassbar dumme Argument, das Christentum hätte die Naturwissenschaft erst möglich gemacht, weil die Leute an einen Gesetzgeber geglaubt hätten und dann hätten sie versucht, die Gesetze rauszufinden. Das ist ein totaler Schwachsinn. Die Leute haben erkannt, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt in der Natur und dann haben sie versucht, die rauszukriegen. Dafür brauchen wir auch gar keinen Gesetzgeber, sondern nur die Gesetze. Und das ist offensichtlich, dass es die gibt.
Christentum hat nicht die Zahl Null erfunden. Die kam aus Indien. Das Christentum hat nicht Geometrie erfunden. Die hat Euklid erfunden, lange bevor das Christentum gab, lange bevor Moses kein GPS-System hatte, um durch die Wüste zu kommen. Und das ist alles älter als die christliche Religion, stellenweise älter als die jüdische Religion. Jetzt zu behaupten, dass das daraus kommt, ist Schwachsinn. Und wenn wirklich das Christentum das so ermöglicht hat, warum hat man auf den Höhepunkt der christlichen Religion im Mittelalter nicht die größten Ergebnisse gekriegt? Wieso kriegt dieser Autor nicht einen Nobelpreis nach dem anderen, weil er der einzige Physiker ist, der noch religiöse Tentakeln hat, wo Gott direkt zu ihm die Ergebnisse hineinspricht in seine Gehörmuscheln, sodass er die dann aufschreiben kann und dann Sachen hat, die anderen nicht rauskriegen, weil die religiös offensichtlich unmusikalisch sind. Das alles zeigt doch, dass er hier Prediger ist und nicht Wissenschaftler.
Er hat ja jetzt endlich mal einen Kernpunkt genannt. Ne? Matthias, du hast ja dieses Zitat gerade gebracht. Er sagt nur, was ist der Kernpunkt des Christentums? Sondern er hat gesagt, der Kernpunkt ist das und das. Und ich habe das hier schriftlich vorliegen und also jetzt in dieser editierten Version von der Zeit, aber autorisiert durch Herrn Falke selbst. Und er sagt, es geht also um die Allmacht. Und da sagt er, das bedeutet, als Zitat, ne? Das bedeutet, die Größe, die Unverfügbarkeit, in gewisser Weise auch die Allmacht Gottes anzuerkennen und Demut zu lernen. Ne, also er spricht hier von Allmacht Gottes, das ist mir ganz wichtig. Und dann sagt er, Das zweite ist Ehrfurcht. Einfach da vorzustehen und vor diesem Universum, vor der Schöpfung, vor der Natur und zu sagen, das ist wirklich wunderbar. Ich verstehe nicht alles, aber es ist fantastisch. Und das drückt sich auch in der Genesis aus. Am Ende jeden Tages heißt es, und es war gut. Es heißt nicht, es war perfekt. Es heißt, es war gut. Das ist auch etwas, was wir wieder lernen müssen in unserer Zeit, die immer so jammerig ist, dass wir erst einmal sagen, hey, diese Welt ist wirklich gut. Natürlich hat sie ihre Probleme, aber sie ist wirklich richtig, richtig gut. So, Ende des Zitats, und was ich dabei wichtig finde, ist, der Gott ist allmächtig, aber seine Schöpfung ist nicht perfekt, sondern nur gut. Und das ist ein wichtiger, schwerwiegender, logischer Widerspruch. Warum sollte ein allmächtiges, perfektes Wesen irgendwas schaffen, was nicht perfekt ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und der zweite Punkt ist, wie kann jemand in einem Interview sagen, unsere Welt ist richtig, richtig gut, sicher, es gab ein paar Probleme, ne, da auch da vor 70, 80 Jahren und so weiter, ne, da war irgendwas. Ne? Oder Evolution, ne, wird nur nach vorne getrieben durch Leid, Tiere fressen sich bei lebendigem Leibe und so. Verstehe ich überhaupt nicht, wie er zu diesen Punkten kommt, finde ich ein großer Schwachsinn.
Das war auch so eins der potenziellen Highlights, die mir aufgefallen sind, weil du es jetzt angesprochen hast, Jörn, führe ich es gleich weiter. Also erstmal, wenn man mit so einer Formulierung argumentiert, dann muss man natürlich mal gucken, was da tatsächlich im hebräischen Text steht, ne? Und vielleicht nicht nur in der deutschen Ausgabe. Und habe ich gemacht, und da steht die hebräische Formulierung, die heißt besonders gut über, also es kann wieder sehr vieles bedeuten, das Hebräische ist ja so ein bisschen unscharf, ne? Aber es kann auch so über die Maßen oder exzellent gut, also schon so wie der Slogan der Partei, ne? Sehr gut bedeutet ist, und das schwächt natürlich seine Argumentation schon so ein bisschen. Und das andere ist, du hast es gesagt, Jörn, die Welt ist nicht so, wie man es erwarten würde. Und das wussten auch die Autoren der Bibel. Ich sage ja immer, die Geschichte vom Sündenfall, das ist die erste Theodizee, die erklärt, warum ist die Welt nicht so, wie man es erwarten würde. Man würde eine gute Welt erwarten, und alleine hier dieser evolutionäre Prozess des Fressens und Gefressenwerdens, der spricht gegen einen Gott, der kein Sadist ist.
Richtig.
Und das wussten auch die Leute schon. Es gibt doch diesen Spruch in der Bibel, ich glaube, das ist so bei den beiden Propheten, da wird dann irgendwann der Löwe beim Lamm liegen. Ne? Die wussten, dass dieses Fressen und Gefressenwerden, das ist nicht das, was man von einem guten Gott erwartet. Und der Schöpfungsbericht beschreibt ja jetzt nicht die Welt, in der wir leben, sondern der beschreibt die Welt, die angeblich dann von Gott gemacht werde. Und natürlich, die Menschen haben es wieder vermasselt. Ne? Das ist ja immer so in der Bibel. Gott hat es gut gemacht, der Mensch. Also der Schöpfungsbericht, da steht nicht drin, ist gut, sondern es ist super duper gut. Und es beschreibt gar nicht die Welt, in der wir jetzt sind, sondern die ideale Welt, die man erwarten würde. Das wussten auch schon die Leute damals. Das ist einer Punkt von mehreren, wo sich das fehlende Theologiestudium von Herrn Falke tatsächlich ausgewirkt hat, weil er Dinge einfach offenbar nicht weiß oder kein Gespür dafür hat. Gut, also jetzt hier natürlich. Also die Frage war, ob Gott immer noch eingreift. Und was sagt Herr Falke?
Ich glaube, dass Gott permanent handelt.
Dass
sie permanent im Gespräch sind.
Aufhänger war Gottes Eingreifen in der Bibel. Ne? Jörn, du sagtest es vorhin schon, so Feuersäule und so, ne? Oder das Rote Meer teilen, ne? Sonne stillstehen lassen. Und Falke verwässert das jetzt, dass wenn er, sagen wir mal, ein Gespräch mit seinem eingebildeten Freund führt, das offensichtlich schon als Handeln gilt. Ne? Also Gespräch führen als Handeln, das ist ja völlig verwässert und auch wieder nicht das, was jemand meint, wenn er fragt, greift Gott heute ein? Ne? Dass Falke da irgend so ein Selbstgespräch oder meinetwegen auch nicht, also sprechen und handeln, ne, sagte doch Elvis schon, a little less conversation, a little more action please. Das ist nicht dasselbe Handeln und Sprechen.
Diese Stelle habe ich mir auch markiert, wo er sagt, ich glaube, dass Gott permanent handelt, dass wir permanent im Gespräch sind. Da hätte ich als Journalist sofort gefragt, ja, sagen Sie mal, was wird denn da so geredet? Ne? Aber er sagt dann einfach weiter, er erzählt eine Anekdote. Er sagt, bei einer theologischen Doktorprüfung wurde ein Kandidat gefragt, wie greift Gott denn jetzt in die Welt ein? Und die Antwort, zitiert er weiter, war sehr passend. Und jetzt zitiert er diesen Doktoranden. Ne? Wenn ich das erklären könnte, wäre es ja Naturwissenschaft. Dann wäre es kein Glaube mehr. Ende des Zitats. Ja, und da war ich doch erstaunt, ne? Wie leicht man heutzutage einen Doktortitel erwerben kann. Indem man einfach sagt, ja, dann wäre es ja kein Glaube mehr. Ne? Ich weiß es nicht. Ne? Ja, Prüfung bestanden, sehr gut.
Also das war auch eins der Highlights, die mir aufgefallen war. Also erstmal ist ja schon krass, dass ein Naturwissenschaftler, sag mal, so ein bisschen verächtlich über die Naturwissenschaft spricht. Diese ganzen fiesen Apologeten, die haben keine Argumente, tun dann aber so, als würden Naturwissenschaftler nur bestimmte Argumente akzeptieren und andere nicht. Und wo ich dann mal frage, ja, was sind denn jetzt die guten Argumente? So, aber hier ist es ja, er könnte es ja auch anders erklären, er könnte es ja mit Magie erklären oder so. Er muss es ja gar nicht naturwissenschaftlich erklären. Er könnte ja sagen, Homöopathie, Magie, irgendwas. Das ist wieder so ein fieser Trick. Und das andere ist, das macht er auch gerne, er verdreht die Frage. Die Frage war ja jetzt an ihn nicht, wie funktioniert das, wenn Gott eingreift, sondern greift er ein? Und dazu braucht er das nicht erklären zu können. Wenn er sagen würde, ja, Gott hat hier die Sonne stillstehen lassen. Ich weiß nicht, wie, aber er hat sie stillstehen lassen. Das wäre ja das, was man als Antwort erwartet hätte. Und nicht dann, und das ist, da komme ich gleich im nächsten, oder wollte ich gleich im nächsten Segment zu kommen, er weicht immer aus, weil er, glaube ich, weiß, dass er keine guten Argumente hat. Deswegen, und da ist er irgendwie sehr gut drin, dann das so umzubiegen, da hilft ihm dann wahrscheinlich seine 15 oder 30 Jahre theologische Erfahrung, so rumzuschwafeln. Ja, und das ist halt sehr ärgerlich. Also ein Naturwissenschaftler, der würde eigentlich Sachen klar definieren, würde sagen, das ist gemeint und würde nicht rumschwafeln. Ne? Wie willst du zum Nobelpreis kriegen, wenn einer fragt, ja, und wie haben Sie sich das jetzt genau ausgedacht? Ne? Ja, dann irgendwie ausweichen oder so. Oder wenn ich Ihnen das sagen könnte, wäre ich ein Naturwissenschaftler. Also peinlich eigentlich. Die Naturwissenschaftler sind bei ihm immer nur dazu gut, so an die Grenzen des Wissens heranzuführen. Ne? So, ja, vielen Dank, liebe Naturwissenschaftler, dass er jetzt den Urknall da gebracht hat. So, aber jetzt übernehmen wir und in die Lücke packen wir jetzt unseren Gott wieder rein. Ne? Also, dass er das als Naturwissenschaftler macht, ist doppelt peinlich.
Er ist praktisch der Lesch und sein Freund Schwarz in einer Person. Das ist dann billiger. Ne?
Ich denke mal, wenn wir über Sprache reden, das ist auch ein ganz großes Problem, wenn es um die Kommunikation von Wissenschaft geht, ist, dass wissenschaftliche Texte hauptsächlich mathematisch formuliert werden, auch die Physik, gerade die Physik. Für die Physik oder manchmal auch Mathematik erfunden, dass sie passt. Und das kann man eben nicht so den Laien dann auf den Weg geben. Das, irgendjemand hat mal gesagt, ich glaube, es war ein Buch von Stephen Hawking, dass sein Editor ihm gesagt hat, jedes Mal, wenn er eine Formel in das Buch reinschreibt, halbiert sich die Leserschaft. Und deswegen schwafeln die Physiker immer. Die sagen nicht das, was in ihren Papern steht, sondern die brechen das runter mit Metaphern und Text in etwas, was die normalen Menschen, die keine mathematischen Formeln hören möchten oder sehen möchten, besser, die werden ja eher optisch wahrgenommen, sehen können. Und deswegen kommt er damit durch.
Das tut ihm aber zu gut, denn ein Wissenskommunikator würde ja der Frage nicht ausweichen. Er würde dann versuchen, die Frage doch irgendwie so zu beantworten, dass der andere sie verstehen kann. Aber Herr Falke will ja die Anfragen gar nicht beantworten, sondern er schwafelt dann rum. Ne? Wie greift Gott ein? Ja, ich spreche da irgendwie mit ihm. Das ist also ein Ausweichen und das hat meines Erachtens mit dem Problem, das es ja durchaus gibt bei Wissenskommunikation, erstmal nichts zu tun. Das darf man dann auch nicht so tun, als wäre das das Gleiche. Es ist was anderes. Ein weiterer Eindruck, den mir Falke vermittelt hat, er hat keine vernünftigen Argumente und er weiß das auch. Würde er glauben, vernünftige Argumente zu haben, würde er die ja bringen. Dann würde er vielleicht merken, der andere akzeptiert ihn nicht. Er tut aber alles, um seine Gründe nicht erklären zu müssen, denn sonst würde er deutlich, wie schlecht seine Argumente sind.
Egal, wie man das betrachtet, es gibt Sachen, die wir nie wissen werden, so nicht verstehen können. Warum brauchen wir Gott dafür?
Ich habe mal gesagt, was ist Glaube? Glaube ist eigentlich die Art und Weise, wie man mit dem unverfügbaren Geheimnis des Lebens umgehen.
Er sagte, es gibt Dinge, die kann man nicht wissen, hier irgendwie so Plancklänge oder irgendwie sowas. Und jetzt stellt der Interviewer die Frage, aber wie kommt man jetzt davon zu Gott? Und jetzt schwafelt er irgendwie rum, was ist eigentlich Glaube? Glaube ist die Art und Weise, wie wir damit dem verfügten Leben umgehen. Also der springende Mechanismus, den er jetzt für ein überzeugendes Argument gebraucht hätte, von dem Nichtwissen zu Gott, den kann er nicht erklären. Das ist ja oft bei religiösen Leuten so. Ne? Die meinen, das sei irgendwie selbstverständlich, aber er kann das auf Nachfrage, nee, oder will es auf Nachfrage nicht erklären. Wahrscheinlich kann er es auch nicht. Also er war ja jetzt nicht gefragt worden, was ist Glaube, sondern warum brauchen wir Gott, wenn wir jetzt diese Dinge haben, die wir nicht wissen können oder die wir noch nicht wissen? Und jetzt fängt er an mit Glaube Und wenn er sagt, Glaube ist eigentlich die Art und Weise, mit dem unverfügbaren Geheimnis des Lebens umzugehen, dann ist das ja schon eine religiöse Aussage. Er spricht über Glauben als Christ. Da fehlt ja genau der Punkt in dem Argument, den er hätte bringen müssen.
Das Akzeptieren von Sachen, die man nicht versteht und die man nicht weiß, ist der Kern der Wissenschaft. Wenn man jetzt das mit Glaube zustreicht, so wie man Butter über die Löcher in der Brotkruste macht, dann gibt es nichts mehr zu arbeiten. Weil dann weiß man ja schon, was dann rauskommt. Das, was Wissenschaft ausmacht, ist, dass man anerkennt, man weiß viele Sachen nicht und möchte es herausfinden.
Und Christian, kurze Nachfrage für einen Laien. Man kann doch nicht diese Löcher zustreichen mit einer Substanz, die das ganze Spiel komplett ändert.
Ja.
Es geht ja darum, das wurde ja ausdrücklich gesagt, dass es Dinge gibt, die wir nicht wissen können. Wenn man dann plötzlich meint, Aussagen darüber zu machen zu können, über die Dinge, wo man jetzt vorher gesagt hat, das können wir nicht wissen, ja, das ist dann zwar ein Umgang damit, aber das ist doch ein schwachsinniger Umgang, offensichtlich.
Ja.
Also es gibt eigentlich kein besseres Beispiel dafür. Also selbst wenn er darauf pocht, das können wir nicht wissen, dann fängt er wieder mit Aussagen an. Also das ist Schwachsinn. So, das war nur das erste Ausweichen. Jetzt, er will gar nicht zeigen, wie dumm oder wie schlecht seine Argumente ist. Und deswegen zieht er sich praktisch bei einer Nachfrage sofort zurück, bringt gar kein Argument mehr, sondern er sagt, ja, ich kann Sie ja eh nicht überzeugen. Und im ersten Punkt meint er, er könnte keine hundertprozentige Sicherheit haben hier.
Es würde mich schon interessieren, wie jemand wie Sie von das Universum ist aber schwer zu verstehen, wie komme ich zu dem biblischen Gott?
Ich versuche es jetzt auch wieder mal rational zu erklären. Also eigentlich ist es am Ende eine emotionale, persönliche Entscheidung. Ja, dieses,
ein Glaube.
Die Erfahrung, es ist ein Glaube. Wenn ich ganz rational drauf schaue, ja, dann könnte ich das alles weg erklären. Oder das ist einfach alles Zufall gewesen. Ja, also ich könnte mir meinen Glauben komplett weg diskutieren. Ja, ich habe keine hundertprozentige Sicherheit.
So, ich glaube, hier hatte ich ein bisschen geschnitten, um das an den Text des Interviews anzugleichen. Und der Punkt ist hier, der Interviewer fragt nach und dann sagt Falke, ja, ich habe keine hundertprozentige Sicherheit. Also, als ob er eine 99-prozentige Sicherheit hat. Ne? Er hat überhaupt nichts und er formuliert es aber in so der zweiten ja, pompösesten Weise, wo, wenn man nicht aufpasst, denkt, naja gut, er hat nicht 100%, aber vielleicht 99. Ich glaube, er hatte vorher davon gesprochen, dass er so bestimmte Erfahrungen gemacht hat, hat aber jetzt auch wieder nicht gesagt, was konkret, ne, ob er seine Autoschlüssel da gefunden hat oder was. Ne, da blieb er wieder so völlig im Nicht-Überprüfbaren. Ich habe ja gesagt, das war der zweitpompöseste Trick, jetzt kommt der dritte.
Es ist so ein Rückzug, das, was wir nicht erklären können, ist dann halt, glaube, logisch. Aber das ist auch kein richtig gutes Argument für einen handelnden Gott.
Ich werde also, Sie nicht argumentativ überzeugen können, dass Gott da ist.
So, und da meine ich, da wird Falke auch hinterfotzig. Denn so wie es hier vorher sagte, er hat keine hundertprozentige Sicherheit. Aber jetzt formuliert er ja so, dass man denken kann, ja, der Interviewer von der Zeit, der will das gar nicht akzeptieren, was Falke sagt. Also man könnte hier immer noch denken, Falke hat super Argumente, aber der fiese Ex-Katholik auf der Gegenseite, der will es nur nicht verstehen. Ne? Wenn Falke überhaupt keine Argumente sagt, er bringt ja keine vernünftigen Argumente oder er weicht wieder aus, wenn er nachgefragt wird. Und das ist mir hier also sehr unangenehm in Erinnerung geblieben. Jörn?
Er sucht jetzt Beweise. Und er sagt, ich habe Dinge erlebt in meinem Leben, das sind kleine und große Wunder, Momente, Offenbarungsmomente, wo man das Gefühl hatte, ja, das ist Gott. So, er spricht also von Wundern. Und ich beschäftige mich wirklich intensiv mit Wunder und Wunderberichten, nicht nur die ganz offensichtlichen, sondern auch so kleinere, oder es gibt auch Studien darüber und so weiter. Und ich bin da wirklich akribisch und ich habe auch Krankenhäuser angeschrieben schon mit Wunderberichten und habe Ärzte kontaktiert und bin da wirklich ein bisschen lästig auch. Ja. Und da gibt es überhaupt gar nichts. Das ist immer alles irgendwie nur Schmuh in jedem einzelnen Fall. Und er wird jetzt ja als Wissenschaftler interviewt, von dem man denkt, der hat aber so die richtige Denke. Sonst wird er nicht solche Sachen rauskriegen, ne, mit dem schwarzen Loch und so weiter. Den kann man auch ruhig mal Sachen fragen, die so über seine Expertise hinausgehen. Er spricht jetzt von Wundern. Der soll doch mal sagen, welches. Wenn er sich damit beschäftigt hat, wüsste er ganz genau, es gibt kein einziges Wunder. Es gibt noch nicht mal irgendwie ein Wunder, wo man sagen kann, ja, ist jetzt kein hundertprozentiger Beweis, aber sieht schon so aus, gibt überhaupt gar nichts. Und das finde ich wirklich übel, weil ich finde, dann soll er seinen Wissenschaftskittel ausziehen und kann dann irgendwie die Kochjacke anziehen oder sowas. Aber man kann einem Wissenschaftler nicht durchgehen lassen, dass er so plappert und sagt, ja, das sind kleine und große Wunder und Offenbarungsmomente. Die Päpste wären glücklich, wenn sie auch nur eine einzige Offenbarung von Gott jemals bekommen hätten.
Oder nicht. Oder
und er
nicht.
Sagt jetzt, er hat im Plural hat er mehrere Offenbarungsmomente und so weiter. Ja? Und das ist ganz schön dreist. Er sagt, Zitat, aber am Ende ist es ein Ja, das ich gehört habe von diesem Gott und ein Ja, das ich gesprochen habe, wo ich gesagt habe, ich glaube dir, ich vertraue dir, dass du da bist. Das ist etwas, was man nur für sich selbst herausfinden kann. Und da finde ich, ne, wo ist plötzlich das ganze Universum geblieben und die Wissenschaft und die ganzen Naturgesetze? Plötzlich ist es nur der Gott und das Individuum und keiner kann da mithören und das überprüfen. Plötzlich sind es nur diese beiden wieder. Sehr seltsam. Finde ich nicht sehr überzeugend.
Falke spricht vom Glaubenssprung und er malt es sich natürlich so aus, dass man so in die warme Hand Gottes, so in den Schoß Gottes so reinfällt. Na, aber das ist ja jetzt sagen wir, seine Fantasie. Und diese christliche Vorstellung, du musst Ja sagen, du musst dieses Gebet sprechen, du musst dich entscheiden für Gott, das brachte mich darauf, dass viele Christen, glaube ich, selber den Scheiß gar nicht glauben. Jemand, der jetzt so davon spricht nach dem Motto, ja, ich musste da diese Entscheidung treffen, der gibt ja eigentlich zu, dass er es nicht geglaubt hat. Ne? Wenn er, wisst ihr, was ich meine? Was ja, haltet ihr davon?
Ist genau richtig. Und da steckt natürlich auch einfach ein Betrug dahinter. Wieso soll man erst vertrauen und dann kriegt man mal irgendwie was gesagt, aber meistens nie? Er sagt ja selber, Zitat, der Glaube ist ein Sprung, ein sich fallen lassen. Glaube ist ein Akt des Vertrauens. Aber ich kenne Leute, die mit ihrem Glauben ihr ganzes Leben lang ringen und diesen Moment nicht so erfahren haben. Zitat Ende. Ne? Das heißt, er sagt also, vielleicht kriegst du diese Bestätigung nie und dann bist du halt gesprungen. Und das finde ich unseriös. Wieso sagt man den Leuten nicht vorher, was los ist? Und dann können sie sich entscheiden, ob sie springen und wie weit und ob es sich lohnt oder sagen, nee, lass mal und so weiter. Ich finde, das ist ein klassisches Betrugsmanöver. Wir nehmen da jetzt nichts unterstellen, aber komisch ist es schon.
Falke hat gesagt, ich werde sie nicht argumentativ dann davon überzeugen können, dass Gott da ist und dass Gott jemand ist. Wer sowas sagt, also ist ja praktisch die Definition von keine überzeugenden Argumente haben. Ne? Denn überzeugen heißt ja nicht einen, der es eh schon glaubt, noch mehr davon zu überzeugen, sondern jemand, der es eigentlich von was anderem überzeugt ist, durch gute Argumente zu überzeugen.
Ja, und allein zu sagen, dass er das aus irgendeiner Erfahrung überhaupt ziehen kann, ist ja schon Schwachsinn. Weil das funktioniert ja nur, wenn du ausschließen kannst, dass du irgendwelche Fehler selber machen kannst. Ja, und das kann ein Mensch nun mal nicht. Gerade als Physiker weiß man doch auch Messfehler und da muss man halt Vorkehrungen treffen, um das auszuschließen. Und da einfach zu sagen, ja, habe ich gesehen, so argumentieren auch Flat Earther.
Ich finde, wir sind hier an einer ganz entscheidenden Stelle in diesem Interview. Matthias, du hast es ja sehr gut dargestellt, dass das so eine Schrittfolge folgt, muss ich jetzt sagen, ne? Dass der Interviewer immer wieder versucht hat, Anlauf zu nehmen. Und da ging es erst irgendwie um das Nichtwissen und dann hat der Falke aber vom Glauben gesprochen und dann ist der Interviewer ihm gefolgt und hat gemeint, ja schön, aber wie kommen wir dann da trotzdem plötzlich zu so einem Gottesbild und dann hat er vom persönlichen Glauben gesprochen und so weiter. Also der Interviewer ist ihm da immer auf den Fersen geblieben und ist mir aber immer auch gefolgt, damit er nicht sagen kann, ja, das ist ja in eine ganz komische Richtung dann gelaufen, da wusste ich nicht, was ich sagen wollte, sondern der Interviewer folgt ihm die ganze Zeit und will aber jetzt mal endlich mal irgendwie was kriegen. Und jetzt sagt er, an dem Moment, wo er es jetzt wirklich sagen muss, sagt Falke, ich werde sie argumentativ davon nicht überzeugen können, dass Gott da ist. So, und ich finde, wie zum Beispiel, wenn der Franziskus da auf den Petersplatz des Virus da wegzaubern will, wenn das klappt, dann müssen wir zugeben, okay, da hat er gewonnen. Wenn es aber nicht klappt, dann muss er zugeben, dass er verloren hat. So wird das Spiel gespielt. Und hier tritt jetzt ein Wissenschaftler auf, der anscheinend an das andere Ende des Universums guckt und da in verborgene Welten und wo alle denken, ja, der muss doch jetzt was wissen und wir stellen jetzt fest, der weiß gar nichts. Der hat noch nicht mal irgendwie ein halbwegs überzeugendes Argument. Der hat das jetzt nur Nieten aus seinem Hut gezogen und hat nur ausweichende Antworten gegeben. Wenn der wenigstens ein Indiz gebracht hätte oder eine Sache, Sache, die man sich mal überlegen müsste und so. Aber er hat nur über die Natur geraunt und über das, was wir nicht wissen können und so weiter. Das ist ein kompletter Flop. Das ist ein Sieg für die atheistische Sichtweise und da wird er nicht glücklich sein darüber. Aber natürlich werden viele Leute das Interview anders lesen, aber ich finde, das ist komplett gescheitert.
Aber das Soundbite wäre natürlich hier wieder Astrophysiker, natürlich gibt es Gott. Ne? Ja, und dass er damit aber nur das Wort oder die Vorstellung meint, das wird dann wahrscheinlich Idea bei der Schlagzeile weglassen. Ein Punkt will ich noch machen, das ist nicht so ein Standardkritikpunkt an der Diskussion. Er empfindet dieses Gefühl der Ehrfurcht und weil er religiös ist, verbindet er es gleich mit Ehrfurcht vor Gott. Ne? Wo jetzt, Jörn, du gehst doch, glaube ich, häufiger und guckst dir Kirchen an. Ne? Und die sind ja jetzt genauso gebaut, dass du da dieses Ehrfurchtgefühl vermittelt kriegst. Und dann scheint er aus diesem Gefühl der Ehrfurcht sofort auf Gott zu schließen, weil er es gar nicht anders kennt. Während Jörn und ich wahrscheinlich in eine Kirche gehen könnten und würden sagen, oh, das sieht jetzt aber hier sehr ehrfurchtgebietend aus oder so, aber wir hätten dann gar keine Ehrfurcht oder wüssten zumindest, dass da jetzt niemand ist. Oder wir hätten vielleicht Ehrfurcht vor den Architekten oder sowas, die das gebaut haben. Und ein anderer Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, er stellt ständig diese Warum-Fragen. Und diese Warum-Fragen unterstellen ja schon, dass da irgendwie ein Plan ist am Universum. Es gibt die Vorstellung, du hast die Naturgesetze, die gibt es und die steuern das Universum. Also die Materie, die ordnet sich den Naturgesetzen unter. Tatsächlich ist es aber so, die Naturgesetze beschreiben ja nur das Verhalten des Universums. Und das heißt, da muss gar kein Plan gewesen sein. Ich kann ja auch irgendwie, sag mal, wenn mir irgendein Malheur hier passiert, dann kann ich das ja beschreiben. Das heißt aber nicht, dass da ein Plan voll drin war. Und Falke sagt irgendwo, erst war das Wort war bei Gott. Gott macht dann das Universum nach seiner Vorstellung und wir extrahieren jetzt das Wort wieder. Ne? Und das ist nicht zulässig, weil er schon annimmt, dass da Gott oder so ein Planer ist. So, und dann löst sich diese Frage, sie in Wohlgefallen auf, weil man mit der richtigen Perspektive da drauf geht. Falke erzählt immer viel von Fragen und er nimmt oft die Fragen, die ja dann irgendwie berechtigt sein mögen, als Rechtfertigung für seine Antworten. Aber das sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Ich kann mich ja fragen, okay, ja, was war denn vor dem Urknall? Aber das rechtfertigt ja nicht die Antwort, das war Gott. Ne? Die Frage mag jetzt, sagen wir mal, gerechtfertigt sein, aber die Antwort ist nicht gerechtfertigt. Da springt er wieder so von den Bedeutungen. Falke ist gar nicht wirklich an der Beantwortung dieser Fragen interessiert, sondern er nimmt nur die Fragen, um seinen Gott dran aufzuhängen.
Es war schon immer ein Trick, ein Taschenspielertrick der Religiösen zu sagen, ja, dann wenn ein Gesetz da ist, dann muss ein Gesetzgeber da sein. Aber da ist er einfach nicht wissenschaftlich sauber. Und das muss man sich mal fragen. Warum glaubt er diesen Scheiß? Und das führt eigentlich, ist eine Frage, die man stellen kann. Wie kommen Sie denn auf den Mist? Hätte der Interviewer fragen können. Ja, weil ich mit 12 Jahren im Religionsunterricht oder meine Eltern es mir erzählt haben und ich seitdem nicht in der Lage bin, mein eigenes Weltbild zu hinterfragen. Das ist der Grund, warum man so ein Mist da sappelt. Und man kann sich fragen, warum die Zeit es abdruckt, weil da noch mehr Leute sitzen, denen es als Kind erzählt worden ist und die nie alt genug geworden sind, um mal zu fragen, ich bin jetzt groß genug, es gibt keinen Weihnachtsmann. Ne? Das ist dieser ganze Wissenschaft, muss man gar nicht über Religion diskutieren, weil das ein Kindglaube ist. Das ist einfach ja,
bravo.
Lächerlich.
Applaus.
Deswegen.
Ne? Ja, ist so. Auf einen Punkt gebracht.
Und,
ne?
Und deswegen, ja, ist einfach Schwachsinn.
Er ist so an Gott gewöhnt, dass er gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und das wurde mir deutlich, als es um die These ging, ja, es könnte ja auch so Multiversen geben. Also das ist ganz viel, es war da ein bisschen anders, das war diese Vorstellung, dass jede Sekunde das Universum so in verschiedene Optionen teilt. Und dem einen nehme ich jetzt am Podcast teil und dem anderen mache ich es nicht weil und so. Aber das trifft auch auf das Multiversum. Und dann sagt Falke, das sei aber eine große Annahme, dass man jetzt unendlich viele Multiversen bräuchte. Ne? Und ja gut, leuchtet einem erstmal ein, weil uns ja jetzt so große Zahlen oder unendlich viel, das kommt uns erstmal nach viel vor. Aber von der Logik her, wenn es ein Universum gibt, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass es nicht viele Universen geben sollte. Da müssen wir ja eigentlich gerade begründen, warum es nur eins gibt. Und im Gegensatz dazu, Gott, das heißt ja, dass im Nichts irgendwas ist, was nicht nur da ist, sondern auch noch denken kann, das kann Pläne schmieden, das kann Gefühle haben. Die Annahme ist doch viel krasser, als jetzt zu sagen, okay, wir wissen, es gibt ein Universum, dann kann es auch viele geben. Und dass er den Einwand beim Multiversum sieht, aber nicht merkt, dass seine eigene Gegenthese quasi mit Gott, wie er spricht ja jetzt im Multiversum nicht wirklich, aber dass diese Annahme viel begründungsbedürftiger ist. Das zeigt eben, er erzählt viel, denkt aber vorher nicht drüber nach. So, um das Ganze abzurunden, ist ja, dass er nicht nur religiös denkt und Antworten ausweicht, sondern dass er auch immer unterschiedliche Maßstäbe, also er hat keine stimmigen Maßstäbe, sondern wenn es ihm passt, gilt der Maßstab und wenn es ihm gerade anders passt, dann gilt der Maßstab nicht. Da habe ich zwei Beispiele. Das eine ist, dass er sehr viel mit Fragen arbeitet. Ja, dann sagt er, ja, aber dann, wenn es die Naturgesetze gibt, dann ist ja die Frage, wo kommen die her und so weiter. Also diese kinderartigen Fragen immer noch mal weiter zurückzufragen. So, ne? Und auch da nimmt er offenbar gar nicht wahr, dass man bei Gott, die stellen sich doch die gleichen Fragen. Ne? Wo kommt Gott denn her? Wie kann Gott denn denken, wenn er vom Nichts gar nicht unterscheidbar ist und so weiter? Ne? Aber das scheint für ihn selbstverständlich zu sein, dass man bei Gott dann aufhört nachzufragen. Ne? Und dann misst er halt wieder oder argumentiert er mit zwei unterschiedlichen Sachen. Wie gesagt, die Naturwissenschaft, die liefert ihm die ganzen Fragen und bei Gott hört er dann auf und er scheint das gar nicht wahrzunehmen.
Es gibt halt quasi menschliches Verhalten, dass er sozusagen Sachen macht als Mensch, im Privatleben, normales Leben und als Wissenschaftler. Und typischerweise trennt man das auch. Das heißt, wenn man mit Kollegen, wenn man über wissenschaftlich redet, bleibt man in dem Gebiet und sagt nur darüber und man ist sehr schnell dabei und sagt, das ist nicht mein Gebiet, darüber kann ich keine Aussage treffen. Das gehört zum guten Umgangston von Wissenschaftlern, dass sie sagen, das ist jetzt jenseits meiner Expertise, darüber möchte ich jetzt keine Aussage treffen, aber zu den Sachen, wo ich vorher was gesagt habe, bin ich der Experte oder zumindest meine ich, der Experte zu sein und habe darauf gearbeitet und kann was dazu sagen. Und das ist etwas, was einen guten Wissenschaftler auszeichnet. Wenn jemand hergeht und plötzlich alles erklären kann, wie Lesch zum Beispiel, gut, der ist jetzt auch Journalist und Physiker und dann ist als Journalist, muss er das tun oder so tun, als ob, dann verwischt das und dann kommt das halt in dem Publikum so, wird es so dargestellt, als ob man Universalgelehrter ist, was ja nicht mehr gibt. Was hindert nun den Herrn Falke daran, seine wissenschaftliche Denkweise auf seinen Glauben anzuwenden? Und das hat er auch schon erwähnt, nämlich Ehrfurcht. Ehrfurcht besteht ja aus zwei Sachen, aus Ehre und Furcht und hauptsächlich die Furcht. Die Androhungen von dem biblischen Gott, an den er wohl glaubt, an Ungläubige, sind sehr, sehr stark. Das ist ewige Folter, das ist Abfall, das ist Liebesentzug. Und diese Furcht sorgt dafür, dass sie drin bleiben. Und wenn die sagen, wir brauchen Demut, natürlich, Wissenschaftler haben Demut. Wir wissen, dass wir nie alles verstehen werden. Wir können es sogar beweisen. Aber in Demut, und das ist mein Schlusswort, steckt auch Mut drin. Wissenschaftler haben den Mut, alles zu hinterfragen. Und damit ende ich das Wort zum Samstag. Bitteschön.
Ja, mein Fazit, Christian, du hattest vorhin gesagt, dass du dich fragst, warum die Zeit sowas abdruckt. Mich wundert das auch. Ich finde, die Zeit sollte das nicht abdrucken, denn Gott existiert doch außerhalb von Raum und Zeit.
Sehr gut.
Mein Fazit ist, dass für mich, gerade was den Lesch auch angeht, dass diese beiden Wissenschaftler, dass sie einfach auch eine Mission haben, dass der Glaube nicht verschwindet. Ich denke, dass das ein Motiv ist für diese Menschen.
Mein Fazit ist, das ist für, also im Grunde Gottesgeschenk, ne, für die Gläubigen, die überall sich bedroht sehen. Der Glaube kommt stark unter Druck und so, die Wissenschaft erklärt viele Dinge. Der Glaube ist auch gar nicht mehr nötig für irgendwas. Das ist schon eine prekäre Situation und jetzt kommt da jemand, der sieht gut aus, das ist auch ein Deutscher. Und der hat jetzt international so einen Erfolg und der guckt so hinter die Sterne und die allerneuesten Geheimnisse, Rätsel der da raus und so weiter. Und da denken jetzt alle, cool, der holt uns jetzt die Kartoffeln aus dem Feuer. Und das wünschen sich die Gläubigen so sehr, dass sie im Grunde nur hören, was sie hören wollen. Und was sie nicht hören ist, dass der zwar wirklich auch toll erzählen kann über den Weltraum und was der Lesch ja auch sagt, ne? Das ist dann immer alles Giga, Mega, Quadrillionen, irgendwas, ne? So dieser Zahlenwust und so, man wird ganz klein und das möchte man gerne hören und das ist toll. Und das kann der Falke auch. Und dann hören die gar nicht, dass wenn der aber dann über den Glauben spricht, dass das nur so Floskeln sind. Und das ist auch so ein bisschen das Ticket, auf dem der Lesch reitet. Und im Grunde hat mich der Ketzer-Podcast als Hörer damals auch darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwie auch so eine Masche dahinter steckt, dass dann irgendwie, auch wenn der Lesch am Schluss so ein bisschen orakelt und über seinen Glauben redet und nichts definitiv behauptet und er lässt so ein bisschen offen, aber am Schluss zieht der Gläubige den Schluss, naja, wenn das gut genug ist für den Lesch, dann ist es auch gut genug für mich. Und das reicht aus. Und das finde ich unseriös. Das wird dieser Debatte nicht gerecht. Und das finde ich wenigstens sehr schade, dass die Gegenrede auch aus den Reihen der Wissenschaft oder aus den Reihen des Journalismus gar nicht stattfindet. Sondern der Falke, der kriegt jetzt hier seinen großen Auftritt, der kann immer sagen, ja, ich bin mehr als ihr, weil was habt ihr schon rausgekriegt, ne? Ihr kleinen Ketzer da und so, macht ihr doch mal ein Foto aus vom schwarzen Loch, Edge, ne? Da kommst du irgendwie nicht gegen an. Und das finde ich irgendwie fies, dass es dann, wenn er schon vor die Bühne tritt und wenn das jetzt endlich mal auch öffentlich diskutiert wird, dass dann nur er zu Wort kommt und nicht alle anderen. Sie hätten nämlich genauso gut auch einen Ketzer oder den Christian als Wissenschaftler auch als Gegenrede da irgendwie auffahren können. Es ging ja in dem Interview gar nicht um so vorwiegend um Kosmologie, sondern es ging um Theologie. Und da hätten man auch ruhig mal Leute auffahren können. Und das fand ich wieder sehr schade. Und deswegen, das ist gut und notwendig, dass wir das machen und dass wir uns auch die Zeit gelassen haben, das gründlich zu analysieren. Vielen Dank, Matthias.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.